Ja, irgendwann können wir das dazwischen schieben. Jetzt bleiben wir mal dabei. Dann kann man kann über alles reden, also auch irgendwann über die Auflösbarkeit der Ehe dann. Das ist für mich sowieso ein Thema, weil am Dienstag haben wir goldene Hochzeit. Also das kommt noch dazu. Also das ist nochmal, auch das gehört dann nochmal hinein. Also, das Üben. Nicht einfach die Gefühle, sondern eben die Freiheit im Ganzen. Das geht auch nicht mit einer Willens, also Verbohrtheit, das ist richtig. Obwohl es Phasen gibt, wo nichts anderes hilft, als einfach zum Wort zu stehen. Wo das gegeben ist, weil einen die Handlung nicht trägt. Denken Sie an das Ringen Jesu, das wir jetzt gerade wieder gefeiert haben in Gethsemane und seinen Schrei am Kreuz. Nicht? Wo ihn da auch jetzt nicht die einfach so die Liebe getragen hat in dem Sinn oder so, sondern wo dann nichts übrig bleibt. So hat das also C.S. Lewis an einer Stelle formuliert, wo dem Geschöpf nichts anderes übrig bleibt als der bare, nackte Gehorsam. Zum Beispiel Abraham, der seinen Sohn opfern will. Da trägt ein nichts anderes mehr außer dem reinen Gehorsam. Kein Schwung, kein Elan oder so etwas, was einen sonst so trägt und Erfolge und weitermachen in der Arbeit, sondern hier fällt wirklich alles weg und es bleibt nur übrig das nackte Stehen zum Wort. Wenn das durchgestanden ist, kann das auch wieder sich dann wieder lockern und schafft eine neue Tiefe und Verbundenheit, das ist gar keine Frage. Aber dass es bis dorthin an solchen Punkten geht, das ist genau das, worum es nochmal geht, in Ernst und Freiheit. Das muss man sehen. Und deswegen gibt es ja diesen Satz eben von Nietzsche dann auch, dass er sagt, der Mensch ist der Versuch der Natur, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. Wo ein Versprechen eben unter Umständen einschließt, eben das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, so wie das Schiller in der Bürgschaft dichtet, nicht? Wo der also versucht, gegen alle Hindernisse durchzukommen, bloß um sich aufhängen zu lassen. Nicht? Wo man das also sehen muss. Und das macht ja die Würde des Menschen aus und seinen Rang. Dass er in dieser Weise von einem, Kant würde sagen, kategorischen Imperativ, also von einem reinen und unbedingten Anspruch getroffen wird. Auch um den Preis des Lebens und aller anderen Möglichkeiten nochmal.
Er könnte das nicht mit der Schwierigkeit überhaupt mit dem Willen zu tun haben. Dass es eben leichter ist zu wollen, wo er sich unmittelbar eine Lust oder ein Gegenstand findet.
So ist es, genauso.
Und dann bei abstrakteren oder bei geistigen ja. Sachen, dann wird es schon, oder allein schon die, auf der einen Seite muss ich den Willen entwickeln, auf der anderen Seite muss ich ihn lassen können.
Ja.
Und dieses, die dann doch lassen können, ist ja von einer doch erhöhten Schwierigkeit.
Und also, wie, und wie.
Weil das andere ist ja gewöhnt.
So ist es, ja.
Und, aber der Wille, den ich nicht lassen kann, das ist ja genau der Wille, der dann im Weg steht.
So ist es.
Und da, deshalb ist das eben so.
Und die Frage ist, wie weit das eben eingeübt wird. Es gibt ja ein ganz berühmtes Experiment, das dahin gehört, dieses Marshmallow-Gesetz-Test. Wo ein Psychologe, sein Name fällt mir im Moment mal wieder nicht ein, das hat ja mit Namen inzwischen bei mir, also wo der vor Kindern diese Marshmallows, also diese kleinen süßen Dinge da, dieses weiße, süße da, was die da so haben, hinlegt und sagt, wenn du das 10 Minuten stehen lässt, dann kriegst du noch ein zweites. Und wenn man dann feststellt, dass nur ein relativ kleiner Teil von den Kindern das schaffen, das nicht zu essen, und tatsächlich die 10 Minuten zu warten und dann noch einen zweiten zu bekommen. Also genau diese Frage, wie stärke ich und wie bringe ich bei dieses über diesen Willen weg, ganz in dem Sinn, was Sie ansprechen. Und da gehört auch einiges an Klugheit dazu, hat dieser Test ergeben, in dem nämlich die Leute, die das wirklich gut schafften, also ob Jungen oder Mädchen, wussten, sie dürfen natürlich nicht auch dauernd diesen Marshmallow dann jetzt angucken, sondern sie müssen sich ein bisschen ablenken, sie müssen im Zimmer rumspringen und das erzählen oder sagen oder irgendwas. Dann vergeht die Zeit auch schneller. Nicht? Auf sowas muss man kommen, so Sachen, weil sonst ist es tatsächlich offenbar eine Überforderung für den Menschen. und dass es dann in der Weise gelingt. Also deswegen, ich rede auch gar nicht hier, jetzt spreche keine Schuldurteile über irgendwen aus, wenn ich hier rede, sondern ich rede erstmal nur als Ethiker, wenn ich überhaupt, also davon rede ich, erzähle ja hier, was der Paderaner macht, aber ich meine, was ich jetzt so dazu erzähle, das rede ich als Ethiker und sage erstmal nichts über die persönliche Schuld oder Überfordertheit des Einzelnen. Die Frage ist, was baut man eben ein? Deswegen gehört ja zu den Kardinaltugenden auch die Klugheit. Also man muss natürlich auch vermitteln und in der Erziehung, wie jemand mit solchen Situationen umgehen kann. Wenn die Leute das natürlich gar nicht gelernt haben, sondern wenn die von Anfang an gelernt haben, man muss immer seinen Antrieben folgen. Das ist aber in der ignatianischen Tradition auch nicht drin, denn da gehört ja dieses Wort hin mit dem agere contra. Während es viele Leute gibt, die sagen, nein, ich muss einfach so, der erste Eindruck ist immer der richtige oder so etwas dahin. Nicht? Während ignatianisch ist der erste Punkt agere contra. Gegenüber dem, was im Moment in dir aufsteigt, immer Distanz erstmal. Dann sagen andere Leute, das ist so unnatürlich, aber es trifft unsere Realität, weil wir eben nicht mehr so in Ordnung sind. Das ist ja gemeint mit Erbsünde, dass wir nicht in Ordnung sind, sodass man deswegen nicht einfach so den ersten Antrieben oder den Einfällen einfach so folgen sollte, in jedem Fall, sondern nochmal gucken soll. Und erstmal im zweiten Blick nochmal sieht, wie es eigentlich ist, zum Beispiel. Also jedenfalls ist das... Das ist ja auch meine Spiritualität, wie Sie wissen, eben die ignatianische, wo das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der da hineingehört. Und das liegt auch nicht im Zeitgeist, nicht das so zu sagen, sondern muss immer so im Schwung und es muss einfach so gehen, so von selber. Nicht? Und wenn es von selber nicht geht, dann muss man eben Schluss machen und wieder was anderes. Nicht? Und das kann es nicht sein. Und darum spricht er das so an, also den Mut zum Geplanten, zum Geübten, zum Geformten, zur Übung, auch wenn mir nicht danach Sinn ist. Schreibt er auch extra im Exerzitienbuch, wenn es einem besonders schwer fällt, darf man die Meditation auf keinen Fall verkürzen, sondern eher eben 5 Minuten länger oder so.
Aber das sind ja die Parabeln auch, wenn dich einer zu einer Meile auch...
Genauso, dann geht zwei mit ihm. Genauso.
Vier auf zwei.
Ja, genauso.
Ja, ist ja auch ein Moment des...
Genauso. Nicht? Aber das ist nicht üblich heute, wenn man so hört. Sondern wird gesagt, nein, da geht man mit sich selbst zu grausam um und wenn man sich selbst nicht nett behandelt, dann behandelt man die anderen erst recht nicht nett, weil dann haben die immer so die Kölner im Auge. Nicht? Die sagen, leben und leben lassen. Nicht? Der liebe Jott, der ist nicht so. Nicht? Muss man mal gucken. Also das kann es eben nicht sein, sondern wo gehört also da tatsächlich also Strenge und Entschiedenheit hin? Sich selbst gegenüber und natürlich auch den anderen gegenüber, wo man Verantwortung hat. Oder so.
Aber wo fängt das an, dass man skeptisch gegenüber den Eigenwillen, also der ja verdirbt auch.
Ja, also, man muss.
Bestimmt, man braucht einen Eigenwillen.
Ja, aber man muss eben auch eine Distanz zum eigenen Willen haben.
Allein der Eigenwille, der jetzt ist durch Spezialisierung, das sollte man nicht zu gering sehen.
Umso so ist es.
Umso mehr Spezialisierung, umso mehr fokussierter
Eigenwille. Ja, ja.
Der dann irgendwo auch zu einer Einseitigkeit
so ist es.
Führt,
ja.
Ja. Wo vielleicht der genuine Wille gar nicht mehr so...
So ist es. Deswegen, mein Programm heißt eben deswegen eben die richtige Antwort geben. Also ich rede nicht so sehr von Selbstbildung oder Selbstaufbau oder so, also diese Seelenkosmetik, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, nicht? Und schon gar nicht vom Suchen des Glücks oder so etwas, sondern ich behaupte, die Formel heißt, die richtige Antwort geben. Jeder Augenblick ist eine Frage an mich. Jede Situation ist eine Frage an mich und ich sollte den Willen dazu haben und den Entschluss und das Bemühen, die richtige Antwort zu geben. Während bei anderen, bei der Suche nach dem Glück, das angeblich also von Platon bis Pieper also unser aller notwendige Prägung ist, das bestreite ich einfach. Nicht? Wenn ich so etwas einführe, dann habe ich mich als Erstes. Und deswegen sagt der heilige Thomas ja auch, die Selbstliebe ist das Muster aller Liebe. Hat er vom Aristoteles übernommen. Ich bin nicht der Meinung, dass das stimmt. So, und ich sage, es kommt auf an, die richtige Antwort zu geben in jeder Situation. Und zwar, weil es die richtige ist, nicht mir zuliebe. Also das einfach, das würde ich Sachlichkeit nennen. Also Hengstenberg hat das so genannt, das klingt jetzt so sachlich, weil wir im Deutschen dürfen wir nicht persönlich werden, deswegen kann ich das nicht sagen, nicht? Sonst müsste ich sagen, es wäre persönlich. Aber so sage ich eben, es ist sachlich, das heißt, es gibt der Wahrheit die Ehre. Das gehört hin. dieses Wort liebe ich ja so. Dass ich wirklich der Wahrheit die Ehre gebe und in der Situation die Antwort gebe, die die richtige ist. Und dass ich sie gebe, weil sie die richtige ist. Nicht, weil es mir was einbringt oder weil ich im Gegenteil Tadel kriege im anderen Fall. Das nennt ja Kant dann legales Handeln. Nein, mir geht es ums sittliche Handeln, ums moralische Handeln. Und da tue ich das Richtige, weil es das Richtige ist. Weil das soll sein, dass das Richtige getan wird, weil es das Richtige ist. Und das nenne ich also abgekürzt für mich, deswegen eins meiner Bücher habe ich auch so genannt, zur Antwort berufen. Nicht? Das heißt, ich bin da und habe dafür die Sprache, um die richtige Antwort zu geben auf Fragen und auf jede Situation, die eigentlich eine Frage an mich ist. Ob da jetzt jemand Hunger hat oder Durst oder einen Weg nach dem Ding will oder irgendwas, was halt so ansteht im Leben. Ich meine, das sind 90% am Tag sind da fraglos klar. Man muss es nur einfach tun, statt zu gucken, ob es vielleicht doch ein anderer tut. Nicht? Nur das wäre es eigentlich. Und Rahner selber also sagt also eben diese Übung, sagt er, und dann spricht er drei Perspektiven an, die ich jetzt in umgekehrter Reihenfolge aufführe. An dritter Stelle sagt er, wir brauchen eine neue Aszese des selbstgesetzten Maßes angesichts der uns zugewachsenen Einwirkungsmöglichkeiten auf Welt und Mensch mit ihren Folgen. Früher haben unsere Taten nicht so viele Folgen gehabt wie heute, weil wir viel weniger Möglichkeiten hatten. Das war alles kleiner und überschaubarer oder so. Was man jetzt da anrichtet, man kann hingehen bis zu unseren Eingriffen in die Keimbahn oder was sie da also behandeln wollen. Die Atombombe war damals auch ein großes Thema, dass man also die ganze Welt im Nu in die Luft sprengen kann oder so. Man muss also sagen, und so sagt er eben, wir haben ein solches Maß an zugenommener Einwirkungsmöglichkeiten, sagt er, auf Welt und Mensch mit ihren absehbaren und unabsehbaren Folgen. Und darum brauchen wir, sagt er, also eine neue Aszese des selbstgesetzten Maßes, weil es sonst niemand tut. Das ist das, was Hans Jonas dann versucht hat, wenn er eben gesagt hat, nicht Prinzip Hoffnung mit dem Optimismus von Bloch, sondern eben Prinzip Verantwortung und im Zweifel eher nicht. So wie beim Überholen, im Zweifel nicht. Das war eigentlich der Gedanke, der den Hans Jonas ja vertreten hat. Und Rahner sagt eben auch, das ist also an dritter Stelle, nennt er das, ich nenne es als erste, weil ich will das Wichtigste am Schluss nennen, sagt er, eine Aszese des selbstgesetzten Maßes, dass man das gucken muss. Und da finde ich es schon bezeichnend, dass immerfort noch Bücher erscheinen, Aufsätze erscheinen, Tagungstitel erscheinen, die heißen »Dürfen wir, was wir können«. Was in meinen Augen ein völliger Unfug ist, denn natürlich darf man nicht alles, was man kann, weil das Böse immer ein Teil des Gekonnten ist. Wieso kann ich das als Frage stellen, dürfen wir, was wir können? Darf ich dem anderen mein Küchenmesser in den Bauch rammen? Nein. Was soll das? Ich kann mir das nur erklären, dass die Leute dahinter sehen, entweder die Wissenschaft oder die Technik. Und von beiden meinen die, das wären keine menschlichen Vollzüge, da sei kein Gewissen nötig, sondern da gehe es nur um die Sachforderungen, um die Sachapparaturen. So wie also unsere verehrte Bundeskanzlerin immer redet von alternativlos. Also ob es irgendwas gäbe, was alternativlos ist. Ne? Das ist ganz merkwürdig. Also so versuche ich mir das zurechtzulegen, denn die sind doch nicht alle unmoralisch. Die hören an der Stelle auf zu denken und denken irgendwie anders. Sich klar machen, dass ich jedes Mal gewissenhaft zu handeln habe. Und dann hat die Frage, dürfen wir, was wir können, ist ein völliger Unfug. Sondern die Frage kann nur heißen, was von dem, was wir können, dürfen wir und was nicht. Aber die andere Frage ist schlechterdings sinnlos. Wenn man näher hinguckt. Aber gescheite Leute drucken das auf Bücher und Plakate. Immerfort. Oder wollen Sie es verteidigen mit irgendwas? Also ich sehe wirklich kein Argument dagegen. Ganz merkwürdig. Also, das ist das Erste. Ein Ethos selbstgesetzten Maßes angesichts dessen, was also wir inzwischen können und wo wir gar nicht wissen, was da alles an Wirkungen, Nebenwirkungen oder so passiert. Und da hat auch muss man sagen, hat auch Badrana da schon ein Stück dazugelernt. Der hat nämlich noch ein paar Jahre vorher noch einen Aufsatz geschrieben über den Zuziorismus des Wagnisses. Und er hat gesagt, im Notfall kann man ruhig, Zuziorismus heißt von Tutus sicher. Zuziorismus ist ein Moralsystem, das sagt, wenn ich zwei verschiedene Möglichkeiten zu handeln vor Augen habe, für die im Moraltheologen eintreten, dann muss ich dem folgen, die sicherer ist, die, der strengere. Das war der Tuziorismus. Und Rana verwendet jetzt dieses Wort Tuziorismus und sagt, wir brauchen einen Tuziorismus des Wagnisses, also gegen Hans Jonas damals noch, nicht? Und sagt, nein, ich muss was riskieren und hat das mit der klassischen scholastischen These begründet, dass er sagt, das Böse ist auf die Dauer auch nicht möglich, das zerstört sich selber, sondern wenn was möglich ist, dann wirklich hilft, dann ist es eben auch irgendwie gut und nicht bloß schlecht. Das finde ich nicht richtig, denn er selber behandelt übrigens in dem Aufsatz die Erbsünde, die Ursünde, und die ist ja nur möglich und passiert und unter der leiden wir bis heute. Es ist also nicht so, als ob man das schon mal probieren kann und pflückt schon mal die verbotenen Äpfel, weil man denkt, auf die Dauer kann es ja eigentlich nur gut gehen, nicht? Das ist ja keine Lösung. Und damals hatte er noch diese Idee, sagt, nein, der Mensch kann tatsächlich manipulieren an sich und auch an anderen, weil eigentlich richtig was gar nicht geht, das macht er auch nicht. Das hat er aber jetzt schon da begriffen und führt eben tatsächlich das ein und spricht es extra an, Aszese des selbstgesetzten Maßes. Nicht, dass ich da nicht sagen kann, im Zweifel mal lieber probieren, es kann eigentlich nie ganz schief gehen. Es kann genug schief gehen. Dass ich nicht jetzt ängstlich alle Risiken lassen muss, das würde er auch weiterhin noch sagen und da ist auch keine Diskussion drüber. Aber das so in den Vordergrund zu stellen, das sagt er eben nicht mehr, sondern selbstgesetztes Maß. Und an zweiter Stelle nennt er die Konsumaskese, die dort dann nochmal hingehört. Die gehört auch noch zu dem selbstgesetzten Maß, die muss ich auch mit bedenken, denn da können wir auch alles Mögliche. Aber das Erste sind die anderen Dinge, auch die brauche ich, weil ich nicht weiß, was dort angerichtet wird. Und dann sagt er, frühere Passion oder heroische Aktionen nehmen die Gestalt einer unauffälligen Alltäglichkeit an. Gerade als Sieg im Ja zu Gott der Zukunft über die verzweifelte Todesangst des sterblichen Menschen. Also ich nehme mich zurück. Ich meine, ich müsste auch nicht alle Erfahrungen machen und alle Erlebnisse mitmachen, die ja die Menschen, wenn man recht sieht, doch sagt uns doch die Kulturkritik, eigentlich viel mehr peitscht und drängt als die anderen Geschichten. Also man hat den Eindruck, das Anstrengendste ist für die Leute das Wochenende, weil sie da alles an Erlebnis reinstecken müssen. Gegenüber also der Woche, wo man seine Arbeit macht. Und das Anstrengendste im Jahr ist der Urlaub. Dann ist man hinterher ganz geschafft, wenn man hier jetzt erstmal also alle möglichen Abenteuer da erleben und durchvollziehen muss. Weil man denkt, was man hier nicht erlebt, das ist dann ein für alle Mal gestorben. Und da ist natürlich das Leben zu kurz, wenn man das alles unterbringen will. Demgemäß an zweiter Stelle nennt er, dass die neue Frömmigkeit bewusster, sagt er, eine Weltfrömmigkeit sei. Das nimmt er hier auf, dass er sagt, früher hat man immer so gesprochen von der Weltlosigkeit und der Fremdheit, die da hingehört, sagt er, hier kommt also die Weltfrömmigkeit stärker hinein, als es früher war. Tatsächlich wissen wir ja, dass das Wort Welt auch im Neuen Testament ja zwei Bedeutungen hat. Einmal ist Welt natürlich das von Gott Geschaffene und das von ihm Geliebte und Gelobte. Und auf der anderen Seite ist Welt, vor allen Dingen im Johannesevangelium, das Wort für die Verschlossenheit gegenüber der Botschaft Jesu Christi. Und da gehört dann auch dieses Wort hin, non pro mundo rogo, für die Welt bitte ich nicht. Das hat mir auch mal Professor Lauder auf eine Karte geschrieben. Einfach so, non pro mundo rogo. Einfach so. Man fand also, dass eben die Neuen, also Rana so, zu viel dafür die Welt tun, die Kirche in der Welt oder so, und dann einfach nur diesen Satz in Anführungszeichen, non pro mundo rogo, für die Welt bete ich nicht. Im hohepriesterlichen Gebet kommt, das war also Johannes 17. Nicht?
Frage, und was meinen Sie dazu, dass eben ich bin nicht von dieser Welt und jetzt Heideggers Spruch, ganz in der Welt sein. Also, ich meine, das würde das ja nicht ausschließen.
Eben, das schließt es auch nicht aus. Auch, sagt auch Jesus selber, wenn Sie den Text genau lesen, wo er sagt, also nimm sie nicht aus der Welt, sondern bewahre sie in der Welt, bewahre sie vor der Welt, aber eben ohne sich ihr anzugleichen. Das ist ja auch das Wort, was dann eben ja, Paulus auch benutzt, wir sollen uns der Welt nicht angleichen. Und wo jetzt wieder Gegner des Konzils dieses Aggiornamento von Johannes 23. gelesen haben, was er natürlich nicht gemeint hat, sich der Welt angleichen.
Ja, das wäre ja auch.
Und, überhaupt nicht, wirklich nicht. Dass es hinterher bei verschiedenen Leuten dann schon so aussah, das meine ich, sollte man auch wieder einräumen. Dass das sich ja irgendwann so ein bisschen auflöst. Dass die Leute also aus dem Beachten der Zeichen der Zeit so ein bisschen so eine Angleichung schon mitgesehen haben. Und das ist also nicht völlig aus den Fingern gesogen von den konservativen Gegnern des Konzils. Also ein neuer Blick auf die Kostbarkeit des Hiesigen, auch wenn es vergeht, das muss man schon eigentlich betonen. Also auch Augustinus sagt ja, ein Glück, das vergeht, es ist eigentlich nicht wert, dass man sich dafür stark macht und man hat dann immer Angst, dass es weggeht oder so. Und von dort her so die Sorge, nein, hier das Leben ist es gar nicht, sondern das eigentliche Leben erwartet uns erst. Und das Hiesige ist nur ein Test, wo man sagen muss, das ist es nicht ganz so, sondern hier wird gelebt. Das ist schon wahr und dass man das auch betonen kann, also diese Bejahung, ich sage mal, die gemeinsame Sorge mit Gott für die Welt, dass die hingehört. Nicht, dass die gegeben ist, genau wie beim Partner, da hatte ich auch dieses Problem, nicht? Dass ich nicht sage, also im rechten Auge Gott, so wie das in der Nachfolge Christi steht, und im linken Auge für den anderen Menschen, oder dass der andere nur so das durchgehende Durchgangsziel ist, das hatten wir auch schon besprochen, sondern dass ich wirklich male, ich bin Gott. Und dann sage ich, dann ist das Ich mit Gott zusammen geht auf das Du zu und das Du geht mit Gott auf das Ich zu und ich und Du gehen zusammen auf Gott zu. Also jeder ist Ziel. Jeder ist Ziel. Keiner ist Mittel. Jeder ist Mittler. Gott kümmert sich um Ich und Du. Das Ich kümmert sich um Gott und Du und das Du kümmert sich um Gott und mich. So dass man das sieht. Also hier ist dann jeder für jeden da und zugleich auch selber immer gemeint. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache, dass das so hingehört. Und das bleibt in der Tradition etwas aus. Da steht immer so der Gedanke da, der andere lenkt eigentlich ab und hindert also die wirkliche Gotteshingabe oder so. Das kann man ja immer wieder lesen. Oder konnte man immer wieder so lesen, nicht? Und übersieht dieses andere, den anderen Entwurf. Das gehört ja auch nochmal zum Ehethema, dass die lange Jahrhunderte im Bewusstsein der Leute eigentlich eine erlaubte Sünde war, eine halberlaubte, für die sich nicht beherrschen können. Und dass da keine wirkliche positive, also Theologie da ist, die eigentlich aus diesem Satz im Epheserbrief folgen müsste. Also sagt er, das ist der zweite Punkt, eine neue Frömmigkeit der Weltfrömmigkeit, dass das nicht bloß also eine erlaubte Erleichterung ist für Leute, die nicht kräftig genug sind, sondern dass das ein eigener Ruf ist. Wenn der Christ schon den redlichen Atheisten als jemanden glauben und hoffen darf, dem in seinem Weltdienst Gottes Gnade trägt und führt, dann gilt das erst recht für ihn und die Mistchristen selbst, sagt er. Also, wer sich von der Welt zu Fröhlichkeit, Tapferkeit, Pflichttreue und Liebe erziehen lässt, dem werden solche weltlichen Tugenden schon eines Tages ihr innerstes Geheimnis offenbaren, dass Gott selbst ist. Nochmal wieder ein wörtliches Zitat. Also, wer sich von der Welt zur Fröhlichkeit, Tapferkeit, Pflichttreue und Liebe erziehen lässt, dem werden solche weltlichen Tugenden schon eines Tages ihr innerstes Geheimnis offenbaren, dass Gott selbst ist.
Auf der anderen Seite machen ja die Jugendlichen doch sehr viel mit und die Erwachsenen auch, weil sie ja von der Welt nicht abweichen wollen.
Das so ist es.
Die größten Verwerfungen und Verirrungen.
Ja. Das ist richtig. Eben, also das bleibt auf jeden Fall bestehen. Deswegen die Distanz, da nehme ich kein Wort zurück, von wegen mit dem, wie ja gesagt habe, agere contra oder so. Nicht? Nur er nennt eben an zweiter Stelle, dass das eine positivere, vielleicht damit schwierigere Gestalt bekommen kann als früher, wo es eher eben verteufelt wurde oder irgendwas schlechter gemacht wurde. Nicht? Das war ja das, was auch einer der Punkte war, was die Reformation ja dann betonen wollte, dass sie sagt, wir haben kein Zweiklassenchristentum. Also es gibt nicht also die Priester und die Ordensleute, dass die bessere Christen sind oder höhere Christen, was ja auch heute die katholische Kirche ganz deutlich sagt, sondern das Dienstpriestertum ist ein Dienstpriestertum. Ist natürlich eine besondere Berufung zu diesem Dienst, eine besondere Nähe, das ist klar, weil überhaupt im Neuen Testament immer das Höhere dem Niederen dient, das kann man auch so sagen. Nicht? Jesus sagt, ihr nennt mich Rabbi und ich bin es und als solcher wasche ich euch die Füße. Nicht? Also es hat durchaus diesen Schritt mit drin, da gibt es gar nichts. Aber das hat sich dann schon so verbreitet, so etwas auf die Hochwürden hin oder so. Und dass er da sagt, das müsste wieder anders werden und ich kann tatsächlich, ich muss mich nicht bloß davon loslösen, sondern ich kann mich auch zu diesen weltlichen Tugenden erziehen lassen und kann dann entdecken, dass auch in denen das Geheimnis Gottes drinsteckt. Nur dass das schwieriger wird, das hat er auch immer wieder gesagt. Das war eigentlich schon beim ersten Mal gesagt, das wird alles schwieriger. Weil eben diese Folienregelungen es leichter machten, aber eben auch um einen gewissen Preis.
Ja, es ist auch sehr doppelgesichtig.
So ist es.
Wir brauchen heute auch Menschen, die nicht alles mitmachen.
Ja, unbedingt.
Weil das ist ja in der Komplexität, ist das die einzige Möglichkeit, dass eben
ja. bestimmte Dinge sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Muss bestimmte Dinge also einfach nicht tun. So ist es. Ja.
Aber dass man ganz reingeht in die Welt und alles mitmacht, hat die Möglichkeit, dass man daran wächst.
Das ist in Frage. Also wenn man wirklich alles mitmacht, wächst man eigentlich nicht mehr, kommt mir vor.
Aber man sieht es auch in der Kunst,
ja.
Da machen zu viele dann einfach vieles mit.
So ist es.
Wo man sich eigentlich fragen könnte, na, warum, ihr seid Persönlichkeiten, macht es einfach mal mit.
Ja.
Muss man halt es anders
das finde ich auch.
Unter Umständen. Mhm. Und das würde mehr Charakter bedeuten als jetzt.
Ja, finde ich auch. Also ich habe das jetzt wieder gemeint, also dass alle Welt auf einmal mitmacht, just wie Charlie, wo ich gesagt habe, ich bin überhaupt nicht Charlie.
Nicht?
Also diese Art von blasphemischer Art, wie man da über Religion hergeht, über Maria und über die Trinität, da sage ich doch nicht, ich bin just wie Charlie. Also, und alle daher, also in Riesenmassen, ich war sehr verwundert. Nicht? Also deswegen, alles mitmachen, das geht wirklich nicht. Nicht? Muss man schon gucken nochmal. Tja, so ist es. Ja, eben. Ja. Also, das sagt er da, also sagt, man muss nicht alles eigens taufen und kann das auch gar nicht, weil, sagt er, der Christ kein Integralist ist, der im Grunde nur Gott selbst vertreten will. Das ist auch wieder ein wörtliches Zitat. Also Integralisten, das war ja vor allem das französische Wort für so die 150%, die also alles hineinholen wollen in den kirchlichen Raum da unmittelbar, wo er sagt, das muss nicht sein, denn nochmal, die Kirche ist nicht der liebe Gott. Gott erfüllt alles. Aber die Kirche ist ein Subsystem. Die Religion ist ein Subsystem. Und das war ja ein Punkt, den vor allen Dingen Tillich so stark gemacht hat, dass er gesagt hat, Religionen haben das Problem, dass sie als ein Subsystem zugleich Subsystem mit der Aufgabe fürs Ganze sind. Und dann sind sie deswegen in der Gefahr, sich selber auch so ganzheitlich zu verstehen. Das war also der Kampf zum Beispiel gegen den Kaiser im Mittelalter, nicht? Dass der Papst sagt, ich bin der Chef von allen und verteile da die Schwerter oder so. Nicht? Und sagt, nein, ein Subsystem ist ein Subsystem. Und auch das schwierige Subsystem Religion ist eben zugleich nochmal natürlich ein System, das das Ganze im Blick hat und die Unterscheidung davon, aber es darf nicht selber behaupten, es wäre das Ganze. Und das wirklich zu sehen, da sagt er eben, der Integralist ist einer, der im Grunde Gott selbst vertreten will. Und wir vertreten nicht Gott selber, sondern wir vertreten unsere Aufgabe, für Gott da zu sein. Treten das ein, aber wir haben nicht die Rechte Gottes in der Gesellschaft oder so. Das war ja damals noch so, diese Gedanke, zum Beispiel deswegen ja diese Sache mit der Religionsfreiheit, nicht? Dass damals ja doch die Kirche, bis das Konzil das brachte, sagte, wenn das Christentum in der Minderheit ist, in einem Staat, dann hat es die Rechte einzufordern der Minderheiten. Wenn das Christentum die Mehrheit ist, haben die Minderheiten nichts zu fordern. Denn der Irrtum hat keine Rechte, sondern nur die Wahrheit. Und die Antwort, die dann das Konzil gebracht hat, war, weder die Wahrheit noch die Unwahrheit haben Rechte. Menschen haben Rechte. Und die haben Rechte auf ihre Gewissensfreiheit und ihre Religionsfreiheit und müssen das also auch, wo es nicht zu sehr jetzt andere einschränkt oder beschneidet, müssen das auch leben dürfen. Und das war ja das, was dann eben die Gruppe um Lefebvre nicht mitgemacht hat. Er hat gesagt, nein, das geht nicht und wir bleiben bei dem Satz, nur die Wahrheit hat Rechte und nicht der Mensch. Das ist schon neuzeitlich und das geht nicht. Das war ja der Grund, warum es dann zu dieser Spaltung da gekommen ist. Dass man also sehen muss, wo gehört das hin? Und da sagt eben Rana auch, nein, wir haben nicht den lieben Gott dazu vertreten im Ganzen, sondern wir sind eben eine Körperschaft unter den anderen, eine Form, die da ist und können nicht verlangen, dass die alle sich dann nach uns richten. Und deswegen wäre das nicht richtig. Also man muss nicht alles eigens taufen und kann es auch nicht, sagt er, sondern es ist auch so schon von Gott her, also bejaht und gewollt. Ich muss es nicht auch nochmal kirchlich einbinden, in jedem Fall, wenn man darüber nachzudenken. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich, schwieriger wird's. Vorher hat man das so einfach zack gezogen und die Sachen waren so einigermaßen klar, aber das ist es eben nicht mehr. Und darum muss diese Weltlichkeit, sagt er dann, auch nicht der Frömmigkeit entgegengesetzt werden, sondern bildet als solche schon ein Stück echter Frömmigkeit. Also wenn ich die eigentliche richtige Frömmigkeit habe, nämlich Ordo ad Deum, dann ist das für das andere auch schon untergebracht und dann muss ich es nicht noch künstlich taufen oder es einholen, sondern dann gehört es auch mit dazu. Nicht, dass das also hier gegeben ist. Also dass das irgendwie so besteht, das besteht natürlich, sagt er extra, ein Stück echter Frömmigkeit, also nicht die ganze. Das gab es dann bei Ranarianern und das ist eben das zweite Problem. Was ich immer wieder erlebt habe, sodass mir dann ja zwischendurch auch tatsächlich mal begegnet ist, ich hatte da irgendwo einen Vortrag zu halten und dann hat jemand vorerst also mich da vorgestellt und hat gesagt, ja, das ist jetzt hier ein Rana-Schüler und Mitarbeiter, aber er ist trotzdem also rechtgläubig. Wo ich dann also schon gesagt habe, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Nicht? Also, also das ist wirklich merkwürdig, was einem da begegnet, weil es tatsächlich die Leute gab. Weißt, wir hatten auch so einen Pfarrer da bei uns in Offenbach, der war vorher vom Kardinal Volk da als Studentenpfarrer abserviert worden, weil der also da zu wilde Geschichten machte. Und der hat sich immer dann auf Pateraner berufen. Da habe ich gesagt, also da können Sie mir nicht kommen. Also mal gucken, was Sie jetzt da eigentlich meinen oder sagen. Nicht? Also es gibt schon viele Leute, die sich für ihren Unfug auf ihn beriefen. Und von dort her kam dann so dieses Bild dann heraus, dass man sagt, das ist ja schrecklich, was der da eigentlich macht oder tut. Also es ist ein Stück echter Frömmigkeit, aber nicht die ganze Frömmigkeit. Das konnte man tatsächlich bei Leuten lesen. Sie sagen, warum soll ich noch nebenher also fromm sein? Die Arbeit ist schon die Frömmigkeit und das Leben ist die Frömmigkeit. Was muss ich da jetzt noch extra beten? Und das habe ich ein paar Mal auch als Predigten gehört, zum Beispiel, wenn die Gerichtsrede dran ist, im Oktober zum Ende des Jahres, weil da ja nichts von Beten vorkommt. Nicht? Da wird ja nur gefragt, ob man die Kranken besucht und die Gefangenen befreit und die Hungrigen gespeist hat. Also es kommen nur die Werke der leiblichen Barmherzigkeit zu. Und dann sagte der Prediger, da sieht man es, nur das ist nötig. Da braucht man nicht zu beten. Oder so. Und dann, man versucht den Leuten zu erklären, guckt mal den Text an. Der Text fängt so an, dass es dort steht, am Ende wird der Menschensohn die Völker richten, die Goyim, die eben den Namen des Herrn gelobt sei, er nicht kennen. Die kann er also dann doch nicht nach ihrer Jahwe-Verhältnis befragen. Sondern da kann er nur fragen, wie das Paulus ja auch im ersten, zweiten Kapitel vom Römerbrief schreibt. Da steht dann im zweiten Kapitel, dass die Heiden sich selbst gesetzt sind, autonom sind. Weil die gerichtet werden nach dem Gesetz, was in ihrem Herzen steht. Nicht vom mosaischen Gesetz, das sie nicht kennen. Nicht? Das muss man also einfach sehen, dass das dann nochmal hingehört. Und zweitens, an die Juden hin muss er es auch nicht sagen, denn er hat damals an Leute hingepredigt, die zweimal am Tag oder dreimal am Tag das Schma Israel gesprochen haben. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger. Und du musst ihn lieben mit deinem ganzen Gemüt, mit deinen ganzen Kräften und mit deinem ganzen Vermögen. Also deswegen hat er da Gott nicht betonen müssen, weil das war selbstverständlich. sondern er musste betonen, dass die den Nächsten nicht vergessen. Genau wie er gesagt hat, ihr könnt nicht alles dem Tempel geben, zuerst steht den Eltern euer Vermögen zu. Wenn das versorgt ist, dann könnt ihr dem Tempel geben. Aber lasst euch nicht einreden von den Tempelleuten, ihr müsst denen alles Geld geben. Zuerst geht es um eure Eltern. Also damit hat er auch nicht gegen Gott geredet, sondern das war für ihn klar, für Gott. Aber unter Umständen muss man Leuten sagen, bitte vergiss über Gott nicht deine anderen Pflichten. Und das spricht er an. Aber wenn ich dann eine Predigt höre und sage, das Ganze muss nicht vorkommen, Gebet, Frömmigkeit oder so, weil es da in der Gerichtsrede nicht steht, dann regt mich das schon auf. Nicht auf so eine Verzeichnung, die dann da war. Und das gab es damals, dass das sowas auftauchte. Deswegen gab es ja auch so einen großen Schwund, dann auch weggehen von Studentenpfarrern, die ihren Beruf, Priesterberuf aufgegeben haben oder so, um dann eben unbelastet da die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu machen. Nicht, das gehört ja auch damit dazu, dass man das sieht. Also, dass man das schon berücksichtigen muss und sehen muss, also es ist ein Teil und sehr vieles, was da im Namen von Pater Rana unterwegs ist, ist eben nicht wahr. Zum Teil eben auch deswegen, weil er so immer so ärgerlich kompliziert schreibt oder so, nicht, dass man das dann eben falsch lesen kann. Dass man es richtig aufnehmen muss. Also das meint er, es ist nicht die ganze Frömmigkeit, sondern ein Teil. Nicht? Also diese Vorausbemerkung zu Erbe und Institution sind ja nicht zu vergessen, die behält er ja fest, nicht? Die gehören hinein. Also, dass das hingehört und das muss man sehen. Ich zitiere hier nochmal im Text, es gibt gewiss kein Gebot Gottes oder der Kirche, gerade beim Aufstehen, beim Schlafengehen oder vor dem Essen zu beten. Wer wirklich ein Beter ist, ohne diese löblichen christlichen Gewohnheiten, der mag in christlicher Freiheit sich davon ja dispensiert halten. Aber wird er ein Beter sein? Wird er die großen entscheidenden Stunden des Tages betend vor Gott bringen können, wenn im Alltag das Gebet bloß das Ergebnis einer augenblicklichen Stimmung oder das bloß liturgische des gemeinsamen Gottesdienstes ist? Wenn er nicht vorher seine eigenen Gebetszeiten geschaffen hat, an die er sich selbst in Freiheit bindet? Eben. Das ist zum Beispiel so ein Satz von ihm. Den haben sich eben viele Leute nicht dran gehalten. Und gesagt, warum? Warum soll ich da beten vorm Essen oder morgens oder abends? Was soll das eigentlich? Das ist ja Liturgie, das brauchen wir nicht. Steht klar gehört das hin, das schreibt es einfach. Aber ich habe an manchen, nicht bloß Jugendseelsorger, dahin reden müssen, in dieser Weise. Ich höre sie, wie Sie das erzählen, kann es nicht stimmen. Nicht? Also Übung, wo das alles mitgegeben ist. Und darum nun erstens die grundlegende Perspektive, sagt er, was ist also die neue, das dritte, also das erste war Dankbarkeit und Treue für die Tradition, das zweite war die neue Frömmigkeit, die weltlich ist, das dritte ist nun, ich zitiere, Erfahrung des unbegreiflichen Daseins freiräumt in die Unbegreiflichkeit Gottes hinein, obwohl er immer wieder zugeschüttet zu werden scheint durch die unmittelbar erfahrbare Wirklichkeit der Welt, ohne die Stütze der öffentlichen Meinung und Sitte und nicht nur als gelegentliche religiöse Anwendung. Also, es geht darum, dass man immer wieder neu die Erfahrung des unbegreiflichen Daseins, so sagt er, freiräumt in die Unbegreiflichkeit Gottes.
Können Sie es nochmal wiederholen?
Ja. Also die Erfahrung des unbegreiflichen seines Daseins, des unbegreiflichen Daseins, dass er die freiräumt in die Unbegreiflichkeit Gottes. Also das Leben ist unbegreiflich mit seinem Wechsel von Glück und Unglück und mit den Belastungen und all dem und mit der Last, die man sich selber ist und alles das zusammen, also unbegreiflich. Das heißt, diese Erfahrung des unbegreiflichen Daseins, nicht an der einfach leiden für sich, sondern sie, sagt er, freiräumen in die Unbegreiflichkeit Gottes hinein. Obwohl, jetzt kommt's, obwohl er immer wieder zugeschüttet zu werden scheint durch die unmittelbar erfahrbare Wirklichkeit der Welt. Man sieht ihn ja nicht, man spürt ihn nicht unmittelbar. So, das ist nicht da, sondern ich habe eben den Alltag, wie er ist, ungesüßt, sagt er an einer Stelle, nicht? Ohne die Stütze der öffentlichen Meinung und Sitte, die früher da war, wo das alles ja da eingefügt war. nach dem Tod betet man in der Gemeinde den Rosenkranz dann da bis zur Beerdigung oder so Geschichten. Also war einfach ein Brauchtum da. In Massen wurde es einfach getragen und gehalten wurde. Und das verschwindet. Die Frage ist, was macht man dann selbst? Wie räumt man dann jetzt die Erfahrung des unbegreiflichen Daseins in die Unbegreiflichkeit Gottes ein? Und das ist der Punkt. Obwohl er, wie gesagt, immer wieder zugeschüttet zu werden scheint. Das ist wieder so ein typischer Rana-Satz, ne? Steckt das so ineinander nochmal. Durch die unmittelbar erfahrbare Wirklichkeit der Welt ohne äußerliche Stütze. Nicht? Das ist der Punkt. Also wer das tut und nicht nur in gelegentlicher Anwandlung, der ist heute ein Frommer und ein Christ, sagt er damals, also 66. Wo das schon hingehört. Also er leidet unter dieser Unbegreiflichkeit des Lebens, des Daseins, aber das immer noch mal eben durchschaut auf die eigentliche Unbegreiflichkeit Gottes hin. Und das ist ja auch einer seiner letzten Aufsätze gewesen noch, warum lässt Gott uns leiden, wo er eben sagt, man kann leicht daherreden von der Unbegreiflichkeit Gottes. Das Prüfmerkmal ist, wie geht man mit dem unbegreiflichen Leid um? Denn so kann man leicht reden, unbegreifliches Geheimnis, hat er ja dauernd davon geredet, immerfort unbegreifliches Geheimnis. Ne? Aber er hat immer wieder dazu gesagt, unbegreifliches Geheimnis bleibt nur ein Wort, wenn es nicht eine Antwort ist, auch auf die Unbegreiflichkeit unseres Leidens. Da wird es dann eigentlich ernst, wenn man das dazu sagt, in dieser Form. Also das gehört dazu. Und da würde ich dann an der Stelle auch dann nächstes Mal also weitermachen in der nächsten Woche, denn dann geht es nämlich darum, dass er sagen wird, die eigentliche Gottes- und Gnadenerfahrung ist gerade die Erfahrung dieser Dunkelheit. Das ist ganz typisch Ranasch. Während andere Leute eher davon reden, dass diese Erfahrung eine beglückende ist, dass man hier jetzt also spürt die Nähe Gottes und also die Dinge, die ja auch zum Leben dazu gehören, ihm natürlich auch. Aber an sich ist das der Punkt und da werden wir in der nächsten Woche dann einsetzen, dass er sagt, der entscheidende Punkt ist eigentlich genau diese Dunkelheit und die Finsternis. Das hat man ihm ja immer vorgehalten. Das geht noch bis zu seinem berühmten Vortrag, den wir am Schluss dann auch nochmal also lesen wollen, habe ich jedenfalls vor, bei seinem 80. Geburtstag dann in Freiburg, wo er das nochmal ganz massiv gesagt hat, in dieser Form der Dunkelheit und der Finsternis.
Das ist aber bei Jürgen Lohr auch sehr, also es gibt von ihm Schrei aus der Tiefe.
So ist es.
Und das ist der Gedanke bei Jürgen Lohr ständig drin.
Ja, ja.
Dass Gott sozusagen immer in das Unbegreifliche, das Dunkle hineinsucht nach Menschen.
Ja, also das macht er eben, das zieht er wirklich durch immer und da kann man sich fragen, ob das in jedem Fall stimmt oder richtig ist, ob das nicht auch damit zusammenhängt mit gewissen Defiziten hinsichtlich zum Beispiel des Trinitätsdenkens, dass er sagt, dass es da in Gott kein Wir gibt, sondern erst nur vom Mensch gewordenen zu Gott hin oder so. Also dieser Punkt, der zwischen Balthasar und ihm ja strittig war, da müssen wir auch noch drauf kommen zu sprechen. Also ich bin, Sie merken, ich mag ihn immer noch und finde ihn einfach toll, nicht? Also das ist das eine, dass ich ihn verteidige, aber es ist nicht so, als ob ich alles richtig fände bei ihm. Natürlich nicht, das ist ja ein Mensch. Und hat auch nochmal seine Belastungen und seine Grenzen und die will ich auch nicht unterschlagen, nicht? Und die ansprechen. Also mir ist es schon ein bisschen zu finster, was bei ihm da immer wieder auftaucht, im Unterschied zu seinem Bruder Hugo, der war ein anderer Mensch da dort, das gehört auch nochmal hinein. Das habe ich begriffen, das hatte ich auch gesagt im letzten Semester, dass ich also in der Zeit, wo ich dann habe bei ihm arbeiten dürfen und hinterher war er ja noch eine ganze Weile auch hier in München immer noch wieder da und war eher, bis er wieder nach Innsbruck gegangen ist, hat er auch hier gewohnt, wir haben oft miteinander noch geredet und so, dass er tatsächlich sehr also belastet und depressiv war vom Typ her. Das steckt schon drin. Und ich habe begriffen, weil ehe ich ihn kennenlernte, ich habe immer seine Aufsätze gelesen und so, habe ich immer schon Kritiker gehört, die haben gesagt, wo kommt das Kreuz, kommt bei ihm zu kurz oder so. Nein, den Erleben, da sieht man, der war sich das Kreuz. Der lebte unterm Kreuz. Und deswegen muss er das nicht nochmal groß betonen oder so, sondern da steckt immer drin, das arbeitet er immer schon mit einem Schritt. Jeder hat ja irgendwo seinen Sachen, die großen religiösen Lehrer, jeder hat irgendwo seinen Platz im Leben Jesu. Und manche eben in Gethsemane und andere woanders. Nicht? Vielen Dank und bis nächste Woche.
War das von Anfang an oder war das die Erfahrung?
Nein, das war von Zukunft.